Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Eine Art Bekenntniszwang spaltet die Kulturszene, wenn es um Israel geht. Je länger der Krieg in Gaza andauert, desto lauter wird die Verurteilung Israels als Aggressor. Ganz häufig, ohne auf die Ursache dieses Kriegs hinzuweisen, den Überfall der Hamas am 7. Oktober auf ein Musikfestival im Süden des Landes, auf die Ermordung von 1400 jüdischen Menschen, von Jugendlichen, Familien, Frauen, die verschleppt, gefoltert, vergewaltigt und ermordet wurden. Nun möchte, und auch hier geht es um eine Art Bekenntniszwang, der Berliner Senat eine Antisemitismusklausel einführen, mit der verhindert werden soll, dass Menschen, die sich antisemitisch geäußert haben, öffentliche Projektförderung erhalten. Die Klausel liegt aus juristischen Gründen auf Eis. Viele befürchten die Einschränkung der Meinungs- und der Kunstfreiheit. Die internationale Kulturszene hingegen, das zeigte unter anderem die Berlinale, nimmt Worte wie Apartheidsstaat und Genozid ganz selbstverständlich in den Mund. Wir wollen dieses sprachliche Minenfeld sortieren mit Professor Karin Stögner. Die österreichische Soziologin lehrt an der Universität in Passau und zu ihren Arbeitsschwerpunkten gehören die kritische Theorie, Antisemitismus und Rassismuskritik sowie die Genderforschung. Herzlich willkommen, Frau Stögner.
Einen schönen guten Tag.
Es ist sicher eine Gratwanderung, die Abwägung zwischen Antisemitismus und Israelkritik. Deshalb fange ich da gerade mal an. Israelkritik, was ist das eigentlich genau?
Ja, also diese erste Frage zeigt schon mal recht deutlich einen Teil des Problems auf, nämlich das unmäßige Bedürfnis, Israel zu kritisieren. Das Wort israelkritisch hat es ja sogar in das Duden-Wörterbuch geschafft. Syrienkritik oder Ägyptenkritik hingegen gibt es als stehende Begriffe nicht. Und das zeigt schon mal, wie wichtig im deutschen Diskurs Israelkritik ist. Und demgegenüber ist israelische Regierungspolitik zu kritisieren, sowie die Kritik an Missständen in der israelischen Gesellschaft. Das ist völlig legitim und wird auch beständig gemacht, insbesondere von Israelis selbst, wie ja die monatelangen Demonstrationen gegen die Netanyahu-Regierung vor dem 7. Oktober auch gezeigt haben. Das sind demokratische Grundstandards, die eingehalten werden. Und das geschieht auch in anderen Ländern, ohne dass man dabei aber gleich das ganze Land als solches kritisieren würde. Also etwa Marokko-Kritik oder Italien-Kritik, das wäre eigentlich recht absurd, wenn man das von sich geben würde.
Und gehört denn das Wort Israelkritik in Ihren Augen auch schon zu den sogenannten doppelten Standards?
Naja, das ist eben das Wichtige, dass wir unterscheiden zwischen Israelkritik, dass wir das unterscheiden von einer Kritik an der Politik Israels. Und das ist nun keine Wortspitzfindigkeit, wie häufig gesagt wird, sondern in Israelkritik, in dem Wort, drückt sich schon das aus, was eigentlich das Problem ist, dass man nämlich den Staat Israel als solchen, seine Existenz als solche kritisiert und nicht die Politik, die dieser Staat betreibt.
Machen Sie das mal an einem Beispiel?
Naja, wenn beispielsweise das Existenzrecht des Staates Israel negiert wird, wenn gesagt wird, Israel sei ein Siedlerkolonialstaat, dann wird damit der Staat als solcher, als zionistischer Staat, als Staat der Holocaust-Überlebenden und ihrer Nachkommen, dieser Staat wird als solcher delegitimiert. Oder es gibt dann auch Dämonisierungen, indem die Politik Israels mit der Politik Nazi-Deutschlands verglichen wird. Also das ist eine Dämonisierung der Politik Israels und das ist definitiv eine antisemitische Art, in diesen Diskurs einzutreten. Was aber nicht heißt, dass man eine Kritik an der Regierung Israels generell und per se als antisemitisch fassen würde.
Hilft uns da eigentlich die sogenannte IRA oder IRA-Definition weiter? Zahlreiche Institutionen, auch der Deutsche Kulturrat, berufen sich auf diese Definition. Mhm. Kritikerinnen beklagen, dass sie zu einem Kurzschluss führen könnte, eben zwischen der Kritik am Staat Israel mit dem Urteil, diese Kritik sei antisemitisch.
Mhm. Ja, also die IRA, die sogenannte IRA-Definition, ist eine wissenschaftliche Übereinkunft. Man versucht, Antisemitismus definitorisch zu fassen. Und wie alle Definitionen hat natürlich auch die IRA-Definition ihre Schwachstellen. Aber im Grunde ist es recht harmlos. Ich habe mir die Erklärung auch vorbereitet. Die lautet folgendermaßen: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht-jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Und das Spezielle ist nun nochmal, dass man hinzufügt folgendermaßen: Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein. Das heißt also, das schließt eine Kritik an der Politik Israels oder am Rassismus in Israel oder am Sexismus in der israelischen Gesellschaft keineswegs aus, sondern es werden hier Grenzen aufgezeigt, an denen eine Kritik an Israel in Antisemitismus kippt, indem also essentialisierende Darstellungen von Israel gemacht werden oder dämonisierende Darstellungen von Israel gemacht werden. Das ist im Grunde etwas, was auch bei anderen Staaten zum Standard gehört, dass man andere Staaten, afrikanische Staaten beispielsweise, auch nicht rassistisch kritisieren soll und dass da es auch Momente gibt, wo man dann eingreift. Und vielleicht nochmal ganz kurz, dass man das auch so mit dem sogenannten 3D-Test, der hier immer wieder auch vorgebracht wird, woran man das unterscheiden kann, eine legitime Kritik an der Politik Israels von einer antisemitischen Israel-Kritik, also eine antisemitische Israel-Kritik würde doppelte Standards anlegen, dass Israel also anders bemessen wird, mit anderen Maßstäben bemessen wird als andere Staaten, dass eine Delegitimierung stattfindet, indem Israel Siedlerkolonialismus unterstellt wird oder eine Apartheid unterstellt wird und bis hin zu Dämonisierungen, in dem eben Nazi-Vergleiche vorgenommen werden. Also es sind hier recht klare Kriterien vorgebracht, nach denen man auch entscheiden kann, ob etwas in Antisemitismus abzurutschen droht oder ob etwas eine legitime Kritik ist.
Dann lassen Sie uns zurückkommen auf die Kultur und das an einem Beispiel machen. Bei der Abschlussgala der Filmfestspiele in Berlin haben ja einige der internationalen Gäste, also Preisträgerinnen und Preisträger, ihre Solidarität mit den Palästinensern ausgedrückt. Was danach von deutschen Politikern als einseitig, als untragbare Relativierung, als selbstgerechte Propaganda oder eben auch als antisemitisch kritisiert wurde. Und weil das so ist, möchte ich jetzt mit Ihnen zusammen sozusagen genau sein, auch bei den Worten. Also der US-amerikanische Filmemacher Ben Russell trug Palästinensertuch und sprach von Genozid. Eine Jurorin im Dokumentarfilmwettbewerb hatte einen Zettel hinten am Oberteil, auf dem stand Ceasefire Now. Und der palästinensische Regisseur Basil Atra forderte Deutschland auf, keine Waffen mehr an Israel zu liefern. Ist das Israel-Kritik oder ist das antisemitisch?
Naja, wenn man sich jetzt anschaut, wenn hier gefordert wird, dass an Israel keine Waffen mehr geliefert werden sollen, dann folgt das dem falschen Narrativ. Nämlich dem Narrativ, dem falschen Narrativ, dass Israel der Aggressor sei, den man eindämmen müsse mit einem Stopp von Waffenlieferungen. Und das verkennt aber die Situation vollkommen. Es müsste nämlich eigentlich, um für Frieden in der Region zu sorgen, müsste eigentlich ein Stopp von Waffenlieferungen an die islamofaschistische und rechtsextreme Hamas gefordert werden. Diese Waffenlieferungen gehen ja maßgeblich vom Iran aus und diese Waffen werden auch mit Geld bezahlt aus dem Westen, das eigentlich dafür vorgesehen wäre, für den Aufbau ziviler Infrastruktur eingesetzt zu werden. Also man sieht hier, das ist eine völlige Verkennung der Situation und es wird hier eine Umkehrung vorgenommen. Und wenn Waffenstillstand gefordert wird, das Beispiel, das Sie genannt haben, finde ich, das ist eine etwas infantile Art und Weise, aber sei es drum, also mit einem Zettel auf dem Rücken, dann wäre es doch geboten, auf einem zweiten Zettel die Freilassung der Geiseln zu fordern oder vielleicht auf demselben Zettel die Freilassung der Geiseln zu fordern, was ja eine wesentliche Voraussetzung für einen Waffenstillstand überhaupt ist. Und dann noch die Palästinensertücher von Ben Russell und Servan Detschle, die Schauspielerin, die es ja auch trug, das ist in erster Linie grotesk, würde ich sagen. Also diese Tücher wurden wie Stolas übergeworfen und das war ein Mittel der Provokation und aus meiner Sicht kein Mittel der Solidaritätserklärung. Man fragt sich ja, mit wem Servan Detschle beispielsweise sich solidarisch erklärt, wenn sie eine rote Kufia über ihrem transparenten Top trägt. Man könnte das auch so lesen, dass sie für Frauenemanzipation und queere Rechte in Palästina eintritt. Und das würde in erster Linie eine Kritik an der Hamas bedeuten, die bekanntermaßen auf einem rabiaten Antisemitismus und auf Geschlechterapartheid fußt. Mhm. Und das wäre dann eine eigentliche Solidarität mit Palästinenserinnen und Palästinensern, die in Freiheit leben wollen. Und das heißt, dass Gaza von der Hamas befreit werden müsste. Aber ich glaube nicht, dass das die Kritikrichtung war, die die beiden Akteure
auf
hier vorbringen
wollten.
Auf dieses
Thema möchte ich aber tatsächlich gerne später noch kommen. Mhm. Lassen Sie uns zunächst noch mal den israelbezogenen Antisemitismus und dessen Herkunft etwas genauer ausleuchten, auch historisch. Ich habe das so verstanden, dass ein rassismuskritischer Diskurs, etwa wie der von der Black Lives Matter Bewegung entlang der Linie von Color, einen blinden Fleck hat, was Antisemitismus betrifft. Woher kommt der?
Ja, also zur Herkunft und zur Bedeutung des israelbezogenen Antisemitismus möchte ich zunächst noch betonen, das halte ich wirklich für wichtig, dass israelbezogener Antisemitismus in Deutschland eine Form des Schuldabwehr-Antisemitismus ist. Das halte ich für wichtig festzuhalten, dass man das auch nicht auslagert in die USA.
Okay, was also, meinen Sie damit?
Ja, Schuldabwehr-Antisemitismus, das meint, man möchte von der Schuld am Nationalsozialismus, von der deutschen Schuld am Nationalsozialismus ablenken, indem man den Juden und ihrem Staat völlig irrigerweise unterstellt, sie würden an den Palästinensern dieselben oder ähnliche Verbrechen begehen wie die Nazis an den Juden. Das ist ein klassisches Motiv eines Schuldabwehr-Antisemitismus.
Und das ist kommt ja aber auch im postkolonialen Diskurs häufiger vor tatsächlich.
Das kommt tatsächlich häufiger vor, nur in Deutschland hat man halt nochmal diese ganz bestimmte Motivation, dass man von einer eigenen Schuld sozusagen ablenken möchte oder von einer Verantwortung für die Schuld der Eltern oder Großeltern oder Urgroßeltern. Generation. Im globalen Rahmen dient dann in diesem Zusammenhang Israel als Projektionsfläche für die Kritik an Kolonialismus und globalem Kapitalismus. Und auch das natürlich ist historisch falsch. Historisch falsch wird Israel hier als Siedlerkolonialstaat fantasiert. Und das ist deshalb falsch, weil Juden seit Jahrtausenden in der Region leben und gelebt haben. Und zum anderen ist es falsch, weil der Zionismus selbst eine antikoloniale Bewegung gegen die britische Kolonialmacht in der Region war. Und antisemitisch wird es, wenn der Zionismus in postkolonialen Zusammenhängen als Projekt weißer Herrschaft oder als rassistisches Projekt in einer vorgeblich autochthon arabischen Region dämonisiert wird. Das macht Juden zu Tätern in der Weltgeschichte und blendet den Antisemitismus als Ursache des Zionismus aus. Also den Antisemitismus in Europa, aber auch den Antisemitismus in arabischen und muslimischen Ländern. Und was dann auch natürlich übersehen wird, wenn Israel als der Zionismus als weiße Herrschaft diskreditiert wird, dass die Mehrheit der in Israel lebenden Juden und Jüdinnen selbst aus Nordafrika und dem Mittleren Osten stammen und dass ihre Vorfahren vielfach aus arabischen Staaten fliehen mussten. Also man sieht hier vielfältige Verzerrungen in dem ganzen Diskurs, wo ganz viele historische Unrichtigkeiten hineinkommen.
Warum wird denn dieser Hintergrund der Shoah so definitiv ausgeblendet?
Naja, wenn man die Shoah ernst nehmen würde und wenn man die Verantwortung für die Shoah ernst nehmen würde, dann muss man sich auf die Frage stellen, was ist zu tun, damit das nicht noch einmal geschehen kann.
Dann wären Jüdinnen und Juden eine Art bedrohte Minderheit, wie andere bedrohte Minderheiten auch.
Richtig.
Aber sie stören sozusagen die postkoloniale Argumentation.
Richtig. Es wird ausgeblendet, dass Juden und Jüdinnen eine bedrohte Minderheit sind, die über Jahrhunderte im christlichen Europa, aber auch in muslimischen Ländern verfolgt und unterdrückt wurden. Und in postkolonialen Zusammenhängen fällt im Umgang mit Antisemitismus mehreres auf. Das ist zunächst, dass der islamische Antisemitismus schlichtweg verleugnet wird. Den gibt es in diesem Diskurs nicht. Die Muslime, die Palästinenser und Palästinenserinnen werden als ein Kollektiv von Opfern dargestellt, die in keinster Weise auch Täter sein könnten. Also das wird ein sehr idealisiertes Bild von Palästina und Palästinenserinnen und Palästinensern wird hier abgegeben. Es wird ausgeblendet als wesentlicher historischer Kontext des Nahostkonflikts, etwa die Kooperation von Islamismus und Nationalsozialismus, dass etwa die 1928 gegründete Muslimbruderschaft den Nationalsozialismus Rassismus begrüßt hat und unterstützt hat in der judenfeindlichen Politik, dass Amin al-Husseini, der Mufti von Jerusalem, während des Nationalsozialismus sogar in Berlin lebte. Es wird nicht zur Kenntnis genommen, dass der islamische Antisemitismus nicht eine Folge des Nahostkonflikts ist, sondern eine seiner wesentlichen Ursachen. Das ist mal das eine, was hier sehr stark ausgeblendet, was hier stattfindet in, sagen wir so, in beiden Teilen des postkolonialen Diskurses. Und dann andererseits wird der Antisemitismus in Europa, also auch die Shoah, gedeutet als ein Konflikt zwischen Weißen. Und die Shoah wird gedeutet als ein Verbrechen, das Weiße an anderen Weißen begangen hätten. Und deshalb habe das Ganze mit dem Anliegen des Postkolonialismus nichts zu tun und als hätten dafür dann auch niemand anderer Verantwortung als eben nur die Weißen untereinander. Mhm. Also weil eben der Antisemitismus nicht entlang von Hautfarbe verläuft, gelten Juden als Weiße und deshalb wird ihnen zugeschrieben, dass sie Teil der privilegierten Mehrheit seien und nicht selbst eine verfolgte Minderheit.
Kann man formulieren, Karin Stöckner, dass Antisemitismus in dieser postkolonialen Variante eine Weltsicht darstellt, also eine Ideologie, die viele Lager vereint, nämlich in einer obskur gemeinsamen Ablehnung von Kapitalismus oder Konsumismus, von Emanzipation oder Gleichberechtigung, von Frauen oder Minderheiten?
Ja, das würde ich auf jeden Fall auch mittragen, dass Antisemitismus tatsächlich sich zu einer ganzen Weltsicht verdichtet hat, wo ganz viel mitgeliefert wird. Es wird hier mitgeliefert eine antimoderne Weltsicht, die sich gegen ein bestimmtes Bild des Westens richtet, gegen ein bestimmtes Bild der Moderne richtet. Und dieses Bild der Moderne beinhaltet insbesondere Emanzipation und Freiheit der Subjekte. Es wird verbunden mit demokratischer Partizipation, mit Gleichberechtigung, mit der Möglichkeit und dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und mit der Möglichkeit oder mit dem Wunsch, mit dem Streben, mit der Sehnsucht nach individuellem Glück. Das sind so Momente, die in einer antimodernen Welt sich zusammengenommen mit Juden verbunden werden. Juden und Jüdinnen stehen für diese Werte und es wird ihnen unterstellt, dass genau durch diese Werte, mit diesen Werten Traditionen zerstört werden. Dass also etwa Frauenemanzipation und das Durchbrechen von patriarchalen Traditionen eigentlich, und das ist die verschwörungstheoretische, antisemitische Unterstellung, dass das von Juden herbeigeführt wird, dass also Juden und Jüdinnen Frauenemanzipation befördern würden, um die völkischen und islamischen Gemeinschaften von innen her zu schwächen und um, salopp gesagt, die Frauen gegen die Männer aufzubringen. Also das ist ein Teil dieser antisemitischen Weltsicht und daran erkennt man, wie stark der Antisemitismus auch mit sexistischen Momenten operiert, um die jeweiligen Geschlechterverhältnisse, die patriarchalen, sehr repressiven Geschlechterverhältnisse zu stützen.
Das klingt tatsächlich sehr nach Verschwörungsideologie, aber wir können dieses Beispiel noch mal ein bisschen beleuchten. Sie haben als Feminismus- und Genderforscherin sehr intensiv rausgearbeitet, ein Denkmuster, das internationale Feministinnen reproduzieren, die nämlich ihre Solidarität mit den Palästinensern ausdrücken, ohne aber auf die auf der einen Seite aufgeklärte israelische Gesellschaft oder auf der anderen Seite die eben, wie Sie gerade schon gesagt haben, sehr patriarchal geprägte Kultur der Palästinenser oder auch die extreme Frauenfeindlichkeit der Hamas mit einem Wort nur hinzuweisen.
Ja, das ist mir tatsächlich ein Rätsel, wie Feministinnen in dem Spiel mitspielen können, das so einheitliche Kollektive schmiedet und die dann essentialisiert gegeneinander gesetzt werden. Also die, wie ich schon angedeutet habe, diese Folie des reinen palästinensischen Kollektivs, das gegenübergestellt wird mit einem israelischen Kollektiv und die Widersprüche innerhalb dieser Kollektive und die Konflikte innerhalb dieser Kollektive, die werden dann sehr gerne ausgeblendet, dass man also gar nicht darauf mehr blickt. Wie geht's eigentlich den unterschiedlichen Subjekten in diesen Kollektiven? Wie geht's denn eigentlich den LGBTQ in Palästina? Wie geht's denn eigentlich den Frauen, die nicht sich einem islamischen Geschlechterregime unterwerfen wollen? Wie geht's ihnen denn unter der Herrschaft der Hamas? Das wird ausgeblendet, das wird nicht zur Kenntnis genommen. Und für mich ist es schon ein antifeministischer Akt, wenn die Frauenfeindlichkeit der Hamas geleugnet wird oder wenn sie ignoriert wird. und dahinter steht, dass das Streben nach nationaler Selbstbestimmung Palästinas, und hier setzt sich die Hamas durch, über das Streben nach sexueller und geschlechtlicher Selbstbestimmung und über das Streben nach Frauenemanzipation in Palästina gestellt wird. Mein Eindruck ist dann auch, dass Postkolonialismus, was ja alles andere als ein unnötiges Ding wäre, sondern da sind ja sehr wichtige Kritiken mit drin enthalten. Mhm. Was aber auf der anderen Seite passiert, ist, dass Rassismus und Sexismus in nicht-westlichen Gesellschaften ausgeblendet werden. Und so kann man vielleicht auch sagen, dass der Postkolonialismus einiges dazu beiträgt, vielleicht um den Westen zu kritisieren oder daran zu gemahnen, was noch alles zu kritisieren ist, aber kaum etwas dazu beiträgt, um die Verhältnisse in nicht-westlichen Gesellschaften zu analysieren, um da diese Unterschiede zu erkennen, die Differenzierungen zu erkennen, weil diese nicht-westlichen Gesellschaften häufig in sehr hohem Maß idealisiert werden. Und die Konsequenz daraus ist natürlich, dass palästinensische feministische Stimmen oder palästinensische queere Stimmen oder palästinensische Stimmen, die sich nicht dem patriarchalen Tugendterror unterwerfen wollen und die nicht die Herrschaftsstrukturen der Hamas unterstützen wollen, dass diese Stimmen von postkolonialen Feministinnen im Westen schlichtweg im Stich gelassen werden.
So, jetzt sind wir tief im postkolonialen Diskurs gelandet. Ich möchte unser Gespräch nochmal in gewisser Hinsicht zurückbinden. A, an die Kultur und B, nach Deutschland. Wie beurteilen Sie, Karin Stöckner, denn im Zusammenhang jetzt des Horizonts unseres Gesprächs die Maßnahmen, die zum Beispiel vom Berliner Kultursenator Joe Cialo und dem Berliner Senat unternommen wurden, eine Antisemitismusklausel einzuführen? Das ist also etwas, womit man verhindern möchte, dass Antisemitismus zum Beispiel in der Kunst oder Kultur staatliche Fördergelder beansprucht oder beanspruchen würde. Gerade vor kurzem erst hat der Staatsrechtler Christoph Möllers in einem Gutachten für die Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth das als schwierig erachtet, so eine Klausel, weil da doch eine, wie er sagt, beträchtliche nachgelagerte Kontrolle des gesamten öffentlichen Kunstbetriebs notwendig würde. Und man muss sich natürlich fragen, ob man das eigentlich haben will. Wie würden Sie denn die Gratwanderung zwischen der Kunst- und Meinungsfreiheit und der Gefahr von Zensur oder Selbstzensur in einem solchen Zusammenhang bewerten?
Naja, ich glaube, dass es vor allem darum geht, einen Reflexionsprozess in der Kultur- und Kunstszene in Gang zu setzen und diesen Prozess auch zuzulassen, ohne gleich beleidigt und empört zu reagieren und Zensur zu vermuten. Es geht darum, darauf zu reflektieren, wie denn eigentlich und ob und in welchem Sinn und in welchen Formen Antisemitismus denn tatsächlich in der Kulturszene vorkommt. Also viele in dieser Szene identifizieren sich links und feministisch und progressiv und glauben, dass sie deshalb nicht antisemitisch sein könnten. Und das ist auf jeden Fall ein Problem. Also der Antisemitismus, der sich als Israelkritik tarnt, hat ja eine integrative Funktion. Er verbindet unterschiedliche politische Lager von extrem rechts bis links, feministisch und progressiv. Überall findet man diese Form des Antisemitismus und über diese Gemeinsamkeiten denke ich schon, dass reflektiert werden sollte und dass das auch gut wäre für die Kunst- und Kulturszene. Nun ist es auch nicht so, dass alle in der Kunst- und Kulturszene nun ein Problem mit Antisemitismus hätten. Ganz und gar nicht. Also diejenigen, die ein Problem haben, treten sehr laut in den Vordergrund, aber ich denke doch, dass man das auch alles im Rahmen halten soll. Und zudem sollte man darauf reflektieren, dass der Antisemitismus in der Linken und auch in der Kulturszene sich als oppositionell ausgeben kann und das auch häufig tut. Also man glaubt, auf der richtigen Seite zu stehen, wenn man gegen Israel hetzt und den Staat mit Nazi-Vergleichen dämonisiert und dass man dadurch auf eine sehr provokante Art und Weise auf Missstände aufmerksam machen könnte. Und da wird einfach übers Ziel hinausgeschossen und das ist dann definitiv antisemitisch und darauf gilt es unbedingt zu reflektieren. Und ich denke doch auch, dass als Drittes noch zu bedenken ist, dass die Kulturszene eine Verantwortung auch gegenüber den in Deutschland lebenden Juden und Jüdinnen trägt. Und israelbezogener Antisemitismus bekommen auch Juden und Jüdinnen in Deutschland zu spüren, egal wie sie sich zum Staat Israel verhalten, weil es eben eine verdeckte Form des Antisemitismus ist, weil es eben nicht um die Kritik am Staat Israel geht, sondern weil es eine verdeckte Form des Antisemitismus sein kann. Und deshalb sind diese Einseitigkeiten oder solche Einseitigkeiten in der Kulturszene auf jeden Fall ein Problem. Und ich denke, dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass man darauf reflektiert, dass man sich diese Fragen auch stellt und dass man sich dann auf eine Diskussion, auf eine Debatte einlässt, was man denn nun macht, wenn man mit solchen Fällen es zu tun hat.
Sagt Karin Stögner, Professor für Soziologie an der Universität in Passau, mit Schwerpunkt auf der Antisemitismuskritik über die Debatte in Deutschland und Antisemitismus im postkolonialen Diskurs. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Stögner.
Vielen herzlichen Dank an Sie.
Am Mikrofon war Karin Fischer. Gleich nach uns folgt Kultur heute.